Heute geht's in Edis Predigt unter anderem um das Thema Barmherzigkeit. Und da habe ich erstmal geschaut, okay, was heißt Barmherzigkeit eigentlich umschrieben? Und das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie das Herz beim Armen haben. Und somit eine barmherzige Person öffnet ihr Herz in fremder Not und nimmt sich ihr mildtätig an. Und dann habe ich darüber nachgedacht, okay, was wäre denn zum Beispiel von Barmherzigkeit? Und dann kam mir eher ein Negativbeispiel von Barmherzigkeit in den Sinn. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber mich hat der Fall, als ich mir den Nachrichten gehört habe, ziemlich getroffen. Und da kam mir dann halt sofort wieder in den Sinn. Und zwar war Fall vom 3.10.2016 und da brach ein 83-jähriger Mann im Vorraum von einer Bank zusammen und es gingen tatsächlich insgesamt 4 Menschen an ihm vorüber, ohne ihm zu helfen. Erst die 5. Person holte Hilfe. Und das ist jetzt in Essen passiert, aber ich stelle mir so vor, das könnte auch in jeder anderen Stadt bei uns hier passieren. Und womöglich wäre das Ergebnis ähnlich. Jede Bank ist ja mit einer Videokamera ausgestattet und die hat das Verhalten, wie es wirklich passiert ist, dann auch festgehalten und konnte dann ausgewertet werden. Das heißt, die 4 Personen kamen dann auch vor Gericht. Der 83-Jährige war aus medizinischen Gründen unerklärlicherweise, man hat es nicht so wirklich herausgefunden, er ist innerhalb weniger Minuten 3-mal umkippt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Und dabei erlitt er ein schweres Schädelhirntrauma. Das schwere Schädelhirntrauma führte dann auch zu seinem Tod. Und was allerdings die Ärzte nicht bestätigen konnten, hätte man früher den Arzt gerufen, ob er dann noch gelebt hätte, ob er dann noch eine bessere Chance gehabt hätte. Da wollten sie keine Aussage drüber machen. Aber allein schon, dass der arme Mann da, was weiß ich, wie lang auf dem Boden lag und keiner, wo man ihn gesehen hatte, keine Hilfe gerufen hatte, war schon ziemlich krass. Genau. Und dann wurden diese 4 Personen angeklagt, 3 davon in einem Gerichtsverfahren und der 4. der hatte irgendwie medizinische Gründe, warum man ihn separat behandelt hat, aber ich weiß nicht warum. Jetzt in dem Zusammenhang auch nicht wichtig. Aber die 3, die dann vor Gericht standen sind und sich dann auch erklären mussten, warum sie so gehandelt haben, so unbarmherzig, haben dann unter anderem im Großen und Ganzen gesagt, ja, der Rentner sei einfach gleichgültig gewesen. Also so kam das dann bei dem Amtsrichter rüber. Und dass die 3 halt billig in Kauf genommen haben, dass da jemand liegt, der womöglich die Hilfe bräuchte. Sie wussten es ja nicht, sie haben sich ja nicht drum gekümmert. Aber ja, und da wollte ich mal ein paar direkte Aussagen von Ihnen dazu euch zeigen. Alle 3 Verurteilten meinten, dass der in dem Raum liegende Mann, dass der für sie ein Obdachloser gewesen sei. Macht die Sache besser. Ein Angeklagter sagte, sie sei schon öfters von Obdachlosen belästigt worden. Und ihr Verhalten beschrieb sie dann so, sie geht halt in die Bank, macht ihre Erledigung und dann geht sie wieder raus. Dass da jemand liegt oder nicht liegt, das hat sie in ihrem Alltag, in ihrem Ablauf nicht gestört. Ein anderer Mann betonte, dass er schon früher mal einen Obdachlosen angesprochen hätte und sei dann beschimpft worden. Und das war so in seinem Kopf verankert, dass er einfach jetzt in jedem Obdachlosen. Und irgendwann kam dann doch dass die Erkenntnis, dass sie halt falsch gehandelt haben. Und einer hat gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Die Polizisten, die dann ankamen und die Sache beurteilten, die meinten, man hat eigentlich auf den ersten Blick gesehen, dass es sich um kein Obdachloser gehandelt hat. Macht die Sache jetzt auch nicht besser oder schlechter. Und das hat mich halt so berührt, weil ich mir dann halt damals, das weiß ich noch, als ich das dann gelesen habe, überlegt habe, hätte ich gehandelt. Obdachlose sind mir ehrlich gesagt auch nicht immer ganz geheuer, weil sie doch einfach eine andere Art haben, mit der man erstmal umgehen muss. Aber wenn da jetzt jemand im Vorraum von der Bank liegt, und sich nicht mehr regt, klar, er könnte schlafen, aber das Beispiel zeigt halt, es kann halt auch wirklich was Schlimmes passiert sein. Und wir als Christen, wir eigentlich sagen, dass wir von Jesus die Barmherzigkeit auch gelernt haben. Also ich hoffe einfach, wenn wir mal in Situationen kommen, dass wir uns besser verhalten, dass wir uns fragen würden, was würde Jesus tun, und dem Mann dann Hilfe leisten würden. Ja, immerhin die fünfte Person, die dann kam, hat dann Hilfe gerufen, aber ich habe jetzt keine Zeitdauer erlagt, da bestimmt schon eine Weile, bis es dann so weit kam. Alle drei Personen auf jeden Fall, die da in diesem einen Gerichtsprozess miteinander verhandelt wurden, die haben alle eine Geldstrafe gekriegt. Der Mann ist gestorben. Und über die vierte Person habe ich keine Angaben gefunden. Und in der Predigt nachher vom Edi geht es um den herzigen Samariter. Und ihr werdet ein paar Parallelen dazu erkennen, aber da zeigt Jesus oder erzählt Jesus von dem Gleichnis mit einem positiven Beispiel, wie man es machen sollte. Und ich denke, das können wir einfach dann auch in unseren Gedanken, in unserem Herz verankern, damit wir in solchen Situationen einfach ein barmherziger Samariter sein können und nicht nachher sagen müssen, es tut mir sehr, sehr leid.
Guten Morgen von meiner Seite. Ili hat ja schon gesagt, heute geht es um ein sehr bekanntes, oder eine sehr bekannte Begebenheit aus der Bibel, der barmherzige Samariter. Und ich habe jetzt mal gedacht, guck schon mal noch, was Wikipedia dazu sagt. Gell? Ist ja interessant, was da so. Lass mich mal schon rüber. So. Also, dieser barmherzige Samariter, der zählt zu den bekanntesten Erzählungen überhaupt und sowieso zu den erzählten bekanntesten Erzählungen in der Bibel und gilt als Appell zur tätigen Nächstenliebe. So, soweit ist das ist nichts Neues. Und ich denke, ja, was hat der sich jetzt da wieder für ein Thema ausgesucht? Ist ja eigentlich bekannt, Elias. Es gibt doch auch Bibelstelle in der Bibel, die vielleicht jetzt wichtiger wäre, mal zu behandeln, weil über die hat man noch nie was gemacht. Ich habe mir das aber bewusst rausgesucht. Ich habe nämlich hier ein sehr cooles Buch. Und da ist das Gleichnis auch behandelt worden. Und da habe ich echt was gelesen, wo ich denke, das gibt es doch gar nicht. Das hast du noch nie so gesehen. Und das ist so, also so wichtig, fand ich, dass ich das euch weitergeben wollte. Kann sein, dass das für euch nichts Neues ist, aber für mich war das komplett neu, eine ganz andere Sichtweise, dieses Gleichnis zu verstehen. Ich möchte uns erstmal den Bibeltext lesen. Ich lese da nicht alles, das steht im Lukas-Evangelium. Und interessant ist, dass das nur im Lukas-Evangelium steht. Ich habe gedacht, so bekanntes Gleichnis steht doch bestimmt in allen Evangelien drin, aber das ist nicht so, ist nur in einem im Lukas-Evangelium. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jetzt gucken wir uns mal ein paar Gedanken zu dem Gesetzeslehrer an, der Jesus das gefragt hat. Ich finde, das geht ein bisschen in die Richtung. Ja? Wir hatten ja vor der Wahl, haben wir das ja auch gehabt. Ich fand es besonders auffällig bei diesen Wahlsendungen, wo Bürger beteiligt waren. Da gab es immer wieder so Fragen, das machen wir irgendwie alle ja so. Oder wenn jetzt, wenn ihr so forschliche Veranstaltungen habt, wo so Umweltschutzverbände und sowas da sind, von denen hört man das ja auch ganz oft, die stellen so Fragen, die eigentlich so ganz, wo du genau weißt, in welche Richtung das geht, was für Einstellungen die haben, und die Welle sich praktisch nur in die Enge treiben. Und das ist mir bei diesen Wahlsendungen auch manchmal aufgefallen. Manche Fragen waren super, aber ich fand bei manchen, das war irgendwie so klar, was der Fragesteller da eigentlich mit beabsichtigt. Da ging es nur darum, den Politiker irgendwie in Erklärungsnöte zu bringen. Und genau so hat es dieser Gesetzeslehrer vorgehabt. Der wollte eigentlich Jesus in die Enge treiben. Als Gesetzeslehrer ist er ja Experte für das Gesetz. Also das Gesetz bedeutet in dem Fall für das Alte Testament, vor allem für die 5 Bücher Mose. Da hat er sich auskennt und der muss nicht fragen, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe. Das hat er gewusst. Das war eine Frage, um Jesus halt irgendwie in die Enge zu treiben. Und ihm war vom Prinzip, also er hat gehofft, Jesus sagt irgendwas, wo er sich schlecht aussieht. Er hat sich nämlich eigentlich schon irgendwie darüber geärgert, wie Jesus umgeht mit Menschen, die im Gesetz oder diesen 5 Büchern Mose, wo das alles geregelt ist, wo das nicht so einhaltet. Und wie Jesus mit ihnen umgeht, das war für ihn einfach ein No-Go. Ja? Also man kann jetzt nicht mit solchen Menschen, die so böse und so sündig sind, so liebevoll umgehen und ihnen praktisch noch sagen, dass Gott sie lieben würde in dem, wie sie tun. Die müssen erstmal ihr Verhalten ändern und dann, ja, so ist die Einstellung gewesen. Und für ihn war es unverständlich, dass Jesus sie heilt, mit ihnen zusammen ist, dass er ihnen vergibt oder sie liebt. Das verdienen diese Leute nicht. Also er stellt diese Frage, was muss ich tun? Das ist schon mal grundsätzlich die falsche Frage. Wie gesagt, er wollte Jesus aufs Glatteis führen, aber mit dieser Frage ist klar, er bekommt er die Antwort, was muss ich tun? Ja, dann musst du dich noch mehr anstrengen. Das ist die Antwort, die Jesus sinngemäß sozusagen ihm gegeben hat mit dem Gleichnis. Er hat praktisch von vornherein, also der Gesetzeslehrer hat von vornherein ausgeschlossen, dass es die Möglichkeit gibt, dass Gott gnädig ist. Das ist nicht in seiner Denke drin gewesen, weil er hat ja denkt von sich, ja, ich mache ja alles gut. Das ist ja bei uns auch, wie erlebt das aber bei den Kindern. Das ist eigentlich, glaube ich, menschlich. Wenn man streitet oder wenn man so irgendwie diskutiert, dann fühlt man sich vielleicht, oder meint man, man fühlt sich besser, wenn man andere schlecht macht. Und so ein bisschen in die Richtung geht es. Der Gesetzeslehrer fragt, was muss ich tun? Ja. Ein bisschen langsam halt. Wer Jesus im Herzen hat, der kann eigentlich ganz anders denken. Da geht es nicht darum, was muss ich tun, sondern Jesus hat ja schon alles für mich getan. Als er am Kreuz für mich gestorben ist, hat er alles getan, damit ich ein ewiges Leben, einen Zugang zum Himmel, zu Gott habe. Das ist alles schon längst geregelt. Der Gesetzeslehrer, sagt man, der lebt im alten Bund. Da ist das ist so. Also das ist für, dass du dich anstrengen musst und die Gebote halten musst, das ist so. nur Jesus hat im Neuen Bund schon diese Gesetze komplett erfüllt. Er war der Einzige, der die Gesetze erfüllt hat. Andere Menschen können das nicht erfüllen. Für die Gesetzeslehre ist die eigene Anstrengung einfach das, was oberste Priorität hat. Entschuldigung, das ist das so. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so jedes Mal so blinkt da. War bei mir anders, aber okay. Also für die Gesetzeslehre ist die eigene Anstrengung einfach das, wo er sagt, naja, komm, hey, das ist wichtig, streng dich an. Durch eigene Anstrengung, durch Gehorsam, durch Leistung kannst du es schaffen, dass Gott die Wolke gefällig ist, dass er es gut findet, wie du bist. Und Jesus ist komplett anders drauf. Er hat ja alles für uns getan. Für ihn war das saumäßig anstrengend, dieses Gesetz. Oder für uns den Weg zum Vater frei zu machen. Aber wenn du Gottes Kind bist, ist es für dich nicht mehr anstrengend. Du musst bloß seine Gnade annehmen. Das hat aber der Gesetzeslehrer hat diesen Gedanke überhaupt nicht gehabt. Jetzt geht es weiter. Jetzt möchte er Jesus eben helfen, da weiterzukommen. Ich lese jetzt nochmal den Text. Ihr kennt ihn bestimmt, aber ich möchte ihn trotzdem schön lesen. Es ging ein Mensch. Auch schon mal interessant, das ist mir bisher auch nicht aufgefallen. Ich bin immer davon ausgegangen, das ist ja ein Mann, der da gelaufen ist. Aber hier steht ein Mensch, also es könnte auch Frau gewesen sein. Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, das will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen 3 ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefahren ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und handle ebenso. Also das ist ja so das, wie ich bisher das Gleichnis immer verstanden habe. Geh hin und sei so wie der barmherzige Samariter. Sei nicht so wie der Levit oder der Priester. Aber jetzt muss man mal sich das logisch überlegen. Also der Levit und der Priester, als sie da vorbeigelaufen sind, die haben das gewusst, dass das nicht richtig ist. Die haben aber das aus gewissen Gründen nicht machen können, da zu helfen. Also das ist einfach so logisch, dass man da helfen muss. Das braucht man niemandem erklären. Jeder weiß das. Das weiß jeder. Jedes Kind. Ja. Jesus will in dem Gleichnis aber was zeigen. Und zwar, dass es unmöglich ist, das Gesetz, diese vielen, vielen Gebote, alle richtig zu erfüllen. Und er möchte den Gesetzeslehrer dazu bringen, dass er das erkennt und dieses System, dieses Leistungsgedanken ist, dass du Gott gefallen kannst, indem du gehorsam bist, das soll er aufgeben. Es gibt 4 Personen in dem Gleichnis, auf die möchte ich ein bisschen eingehen. Als erstes ist die Frage, wer ist denn die Hauptperson dieses Gleichnisses? Also das heißt natürlich schon das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich behaupte doch also mal, die Hauptperson ist nicht der Samariter. Die Hauptperson ist der halbtote Mann oder der halbtote Mensch, der da rumliegt. Das ist die Hauptperson, um die es geht. Und um das jetzt ein bisschen nochmal genauer zu analysieren, finde ich, brauchen wir einen gewissen Perspektivwechsel. Wir waren vor zwei Wochen in Hall, das ist die Wirt-Ausstellung. Und da gibt es gerade interessante Bilder, die dritte Dimension im Bild. Und da gab es ein paar Bilder, die fand ich total cool. Zum Beispiel gibt es das da, aber es gibt auch andere. Da musstest du praktisch so gewisse Winkel zu dem Bild einnehmen, dass du das gesehen hast. Und eins war total krass, da konntest du so laufen und da hat sich das ganze Bild total verschoben. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Und wenn du dann näher hingegangen bist, dann hast du gesehen, das ist praktisch keine plane Leinwand, sondern das sind wie so eine Pyramide kam da raus und auf diese auch gezeichnet Gläser. Und wenn du dann gelaufen bist, hat sich das bewegt. Also da war zum Beispiel so ein Bücherregal drauf gezeichnet. Und das ist also total krass, wie sich das verändert hat. Also das ist einfach diese Perspektive, wenn man da eine andere Perspektive hat, verändert sich das Bild. Und für uns ist es einfach entscheidend, zu sehen, was Gottes Perspektive ist. Weil so wie er die Dinge sieht, so sind sie wirklich. Das kann man so daran sehen, wenn wir Menschen streiten, gibt es unterschiedliche Sichtweisen zu einem und demselben Thema. Aber dass ich jetzt exakt die richtige Sichtweise habe, das will ich immer nicht behaupten. Auf jeden Fall so wie Gott die Sache sieht, so sind sie wirklich. Also es liegt da ein halbtoter Mensch auf dem Weg herum. Die Räuber haben ihn ausgezogen. Er war nackt und ohne Würde. Was Ähnliches hören wir im Paradies, als Adam und Eva dort waren, wo sie dort gesündigt haben. Da haben sie sich auf einmal auch nackt gefühlt und haben sich dann versucht vor Gott zu bekleiden mit Tierfelle und mit den Feigenblättern dort. Ja. Die Räuber schlugen ihn, haben ihn halbtot liegen gelassen. Halbtote Menschen können sich nicht mehr selber helfen. So sieht Gott uns Menschen. Nicht sieht er so, du bist ein halbtoter Mensch, der dich nicht mehr selber helfen kann. Grund ist, weil das diese Gebote, diese Gesetze, so wie es der Gesetzeslehrer erlebt hat, die zwängen uns so in ein System nahe, dass wir uns wie verurteilt fühlen. Diese Gebote decken das auf, was wir falsch machen. Wir sind halbtot und können uns nicht selbst helfen mehr. Und der Teufel, der Widersacher, der macht Spaß, der bohrt da genau in die Wundepunkte rein und der freut es, wenn er dem Menschen Schaden zufügen kann und sieht, wie Gott dadurch leidet. So. Entschuldigung. Wer jetzt aber Gottes Geschenk der Gnade annimmt, da sieht Gott überhaupt diese Verfehlungen, die jetzt irgendwie, die wir gemacht haben. Alles, was da irgendwie war, das ist weg. Gott sieht nur noch Jesus in dir. Wenn Jesus in dir lebt, dann sieht er Jesus und nehme dich und deine schlechte Eigenschaften. In Kolosser 2, Vers 14 steht, den Schuldstein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also Gott ist dir wohlgesonnen. Und ich will sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist egal, was du tust, im Grunde ist Gott dir immer wohlgesonnen, wenn du Jesus in dir hast. Also wie gesagt, Jesus will dem Gesetzeslehrer zeigen, wie unmöglich ist es, das gesamte Gesetz zu erfüllen. Also diese Priester und der Levit, die hätten das Gesetz befolgt und deswegen sind sie an dem vorbeigegangen. Das ist aber wahrscheinlich. Ich möchte es nur noch mal schön eine Sache aus dem Wald euch erzählen. Und zwar, da war ich noch ganz jung auf Forschbar, also war ja wirklich jung. Und in unserem Betrieb, da gab es eine Forstwirtin. Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass Frau im Wald arbeitet. Die Maria war das. Ganz super, tolle Frau und auch vom Geschäft, die war top. Aber die hat natürlich irgendwie dieser Männerdomäne immer zeigen wollen, dass sie mithalten kann. Und sie hat auch von der Gelenke, also die war schon älter, hat die auch Schmerzen und so oft gehabt. Also das war für sie oft eine Qual. Und wir haben uns dann da mal einen Treffpunkt ausgemacht im Wald. Und ich weiß nicht, da sind wir da gestanden, auf irgendeiner haben wir noch gewartet. Und die Maria, die konnte nicht anders, wie jetzt da ein Bäse zu holen und den Waldweg abzukehren, ja. Und es war Herbst, es war auf der Schwäbischen Alb mit Buchenblättern, obendrauf völlig überflüssige, mega Anstrengung. Und die hat es nicht einfach nur so gemacht, die hat da sich volle Kanne engagiert. Also völlig übertrieben und für Katz einfach, weil im Wald Blätter wegkehren, also 2 Minuten später ist das wieder voll, ja, mit genauso vielen Blättern wie vorher, ja, also ihr versteht, was ich meine. Und so ist das vom Prinzip mit diesem, wenn du versuchst, das einzuhalten, damit du Gott gefällst und damit Gott dir wohlgesonnen ist, das ist völlig für die Katz, das bringt überhaupt nichts, weil, ja, ihr versteht, wie ich meine. Es gibt 613 dieser Gebote in den ersten 5 Büchern Mose. Und die alle hat der Gesetzeslehrer, die hat der Christ. Und die haben ja drumherum noch andere Gebote sich gebastelt, damit sie keines dieser 613 übertretet. Jetzt gab es als erstes, wie gesagt, der Priester, der an dem Verletzten vorbeigelaufen ist, der kam aus dem Opferdienst, aus dem Tempel und wollte sich nicht verunreinigen an dem Verletzten und ist deswegen weitergelaufen. Der Levit, muss ich wissen, alle Leviten sind praktisch Nachkommen vom Levi. Also es gibt da 12 Stämme in Israel und einer dieser Stämme waren die Leviten, die waren dafür ausgesondert, den Gottesdienst, sage ich mal, zu machen. Und Aaron, Moses Bruder, war auch vom Stamm Levi. Und nur die Söhne vom Aaron, die dürfen Opferdienst machen. Also die sind beides Leviten sozusagen. Aber halt der zweite hier, der Levit, der durfte jetzt nicht den Opferdienst machen, aber seine Aufgabe war insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass alles korrekt eingehalten wird. Dass diese Gesetze eingehalten werden, dass um diesen Opferdienst herum alles ordentlich ist und so weiter. Gut. Jetzt kommen wir zur wesentlichen Frage, wer ist denn dann der Samariter? Also Samariter sind Verfrorenen oder ist eine Volksgruppe, die in Israel verachtet worden ist. Ja. Also die hat man jetzt nicht sonderlich geachtet. Jesus haben sie auch verachtet. Der Samariter hat sich erbarmt über den Menschen. Jesus macht das auch. Er hat die Wunden den verbunden. Genau das will Jesus auch machen. Er hat Öl und Wein dabei. Öl und Wein erinnert mich jetzt erstmal Wein ans Abendmahl. Und Öl ist das Symbol, also es gibt viele Stellen in der Bibel, ist das Öl das Symbol für den Heiligen Geist. Und in dem Fall würde ich das so sehr. Warum der Heilige Geist? Weil er dieses Leistungssystem gar nicht in sich hat. Er klagt uns nicht an, er fügt uns keine Wunden zu, er pult auch nicht irgendwie in alten Wunden herum, in Verletzungen, die wir in unserem Leben haben, sondern er heilt und er überzeugt uns, dass Jesus uns gerecht gemacht hat. Er gibt uns sogar Kraft, den Nächsten zu lieben. Jesus ist der barmherzige Samariter. Als dann der Samariter den Verletzten auf sein Lasttier, wahrscheinlich war es ein Esel, gelegt hat, und dann kam er ja dann in der Gasthose und hat dem Wirt 2 Denare gegeben, damit er den weiterpflegt. das Krasse finde ich, also das ist auch wieder der Bezug zu Jesus. Der Samariter hat im Vorfeld die Schuld bezahlt, die angefallen ist. Also bei dem Wirt. Die Kosten, die jetzt dem auflaufen werden, hat er im Vorfeld bezahlt. Und genau das ist ja das, was Jesus auch macht. Er ist ja vor 2000 Jahren für uns und für alles, was wir falsch machen, schon längst am Kreuz gestorben. Also alles ist schon geregelt. Jetzt fordert aber Jesus den Gesetzeslehrer trotzdem auf, er soll so handeln, wie das hier geschrieben ist, also seine Nächsten zu lieben. Ich würde jetzt mal grundsätzlich unterscheiden, helfen ist ja noch nicht gleich lieben. Also irgendwie einem Verletzten, der da rumliegt, zu helfen, das, sagen wir, das kann man so von jedem verlangen, seinen Nächsten, seine Mitmenschen zu lieben, ist ja nochmal eine Stufe mehr. Ich sag mal, wenn man sie liebt, hilft man eigentlich dann ja im Nachgang eigentlich automatisch. Es ist nur entscheidend, mit welcher Motivation ich das mache. Mit der Gesetzeslehre, für den war das klar, ich mache das natürlich, damit ich gut dastehe. Und Jesus hat aber gemeint, wenn, dann geht es darum, dass du das aus Liebe zu der Person machst. Dass dir das ein Herzensanliegen ist. Ich meine, wahre Nächstenliebe in meinem Leben drückt sich vor allem dadurch aus, wenn andere Menschen durch mich Jesus kennenlernen. Weil Jesus ist ja der barmherzige Samariter, der Wunden verbindet, der praktisch die Verletzungen, die jeder Mensch irgendwo in sich hat. Und wir haben ja vorher auch gesagt, wenn ich die Perspektive von Gott einnehme, dann müsste ich sehen, wie die Menschen halb tot sind. Und Jesus kann diese Verletzungen wegnehmen und im Voraus hat er für mich bezahlt. Das ist so genial und deswegen ist einfach unsere Aufgabe, die Menschen zu lieben. Also es nicht irgendwie als Zwang, sondern das zu tun, weil Jesus als barmherziger Samariter zu uns so gut war, und dass ich das einfach weitergeben will. Das ist nicht so irgendwie, das muss. Das ist ja auch. Menschen reagieren ja manchmal negativ drauf, wenn man ihnen vergisst oder von Gott erzählt. Wenn man sich so zutextet und so anpredigt, so hart, wenn das so hart rüberkommt, da schaltet man ab. Oder da geht man praktisch auf zurück und will dann sich abschotten davon. Aber wenn du aus Liebe praktisch gegenüber anderen, also liebevoll irgendwie das machen und aus Liebe eben ihnen Jesus näher bringen willst, dann ist das was anderes. Und das ist, glaube ich, das, worauf es darum geht, dass man das, was Jesus für uns gemacht hat, irgendwie so begeistert, dass man das weitergeben soll. Jetzt würde ich aber noch beten. Ja, danke für die Güte und Gnade, die du hast. Ich möchte dir danken, dass du uns annimmst und dass es für uns überhaupt kein Problem ist, irgendwie zu dir kommen zu können, dass wir in den Himmel kommen dürfen als Geschenk. Wir müssen nur sagen, jawohl, Jesus, ich nehme dich an. Dafür möchte ich echt danken, dass es so einfach ist. Ich möchte dich aber echt bitten, Vater, dass wir Liebe in unser Herz neigt, die total ansteckend ist und die andere Menschen davon überzeugt, dass du real bist. Und Heiliger Geist, ich möchte bitte, dass du uns ausrüstest, dass du mich ausrüstest mit deiner Liebe und mit deiner Güte, damit es mir möglich ist, in meinem Umfeld so zu wirken, dass Menschen dich kennenlernen. Amen.